Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick.
Ja, Borussia hat es geschafft, oder kann man eher sagen, es wurde geschafft für Borussia. Jedenfalls steht fest, in der nächsten Saison ist Borussia Mönchengladbach weiterhin erstklassig zum dann 17. Mal in Folge. Mein Gott, ganz schön lange her, der Wiederaufstieg 2008, und geschafft wurde das mit einem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Carsten, und über die Umstände und gewisse Hilfe aus Köln reden wir wahrscheinlich gleich nochmal. Aber ja, dieses 1:1 gegen Frankfurt hat dann doch ein paar Muster dieser Saison wieder gespiegelt, denn es gab mal wieder keinen Heimsieg und es wurde mal wieder eine Führung verspielt. Die Punkte 30 und 31, und damit können wir sagen, es ist eine Rekordsaison. So viele hat Borussia noch nie verspielt. Ja, trotzdem hat es jetzt gereicht. Mühsam ernähren sich die Fohlen, hieß, glaube ich, die letzte Folge. Und so war es dann auch wieder. Dabei hatte es ja wirklich, wie so oft, richtig gut begonnen mit dem schnellen 1-0 durch Robin Hack.
Heißes Füßchen von Robin Hack, Skelly mit einer starken Aktion auf der Seite und ja, mustergültig. Umschaltfußball, wie ihn, glaube ich, Gerardo Seoane auch sehen will. Skelly setzt sich endlich mal durch, meiner Meinung nach, mit seiner besten Aktion in der Saison. Passt zurück auf Hack, der schiebt ein, 1-0 für Gladbach. Und dann, Yannick, kam sie wieder, die große Passivität.
Ja, so richtig fragt man sich ja, warum genau, außer weil es immer so ist. So klang es ein bisschen bei Seoane, dass man passiv wird, weil man ja diese schlechten Erfahrungen gemacht hat. Ja, und dann war Robin Hacks Schuss auch der letzte für die nächsten 25 Minuten, und Eintracht Frankfurt kam auf eine Art und Weise zum Ausgleich, die in vieler Art auch irgendwie sinnbildlich war. Man weiß wieder gar nicht, wo man anfangen soll. Honorar läuft nicht mit zurück. Und dann ist es Player, der am eigenen Strafraum klärt, und Carsten, dann eine Szene von Nico Elvedi. Ja, wie soll man die beschreiben? Wo war er da gedanklich unterwegs? Schulterblick in die falsche Richtung. Zack, ist der Ball weg. Ja, und am Ende im Gladbacher Tor. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum Elvedi da so weit vorne stand, wo er vorher war. Und ja, überhaupt schien er ja so ein bisschen neben sich zu stehen. Da war er dann in einigen Aktionen nicht der Einzige. Ko Itakura hatte wieder seine Momente, und also das eben dann auch ein Muster, das wir wieder gesehen haben. Die Führungsspieler sind genau das eigentlich nicht. Und ja, es gibt wenige Borussen, an die sich die anderen dann klammern und halten können, außer eben gerade an Hacks heißes Füßchen. Ja, damit stand es 1:1, und im Prinzip begann das einstündige Zittern, das in Gladbach zumindest niemand beendet hat, sondern dann der erste FC Köln.
Genau, der gewann 3:2. Nochmal zu Elvedi, hat ja schon in Bremen so eine Schlafmützigkeit an den Tag gelegt beim Bremer Tor. Und das ist ja wirklich rätselhaft, warum einer wie Elvedi, der wirklich einer der gestandenen Spieler ist, der ewig in Gladbach ist, der Schweizer Nationalspieler ist, der internationale Erfahrung hat, sowohl mit der Schweizer Nationalmannschaft als auch mit Borussia Mönchengladbach. Er hat ja die Champions League-Saisons mitgemacht. Er hat die große Zeit ab 2015 ja mitgemacht. Also es ist schon verwunderlich, dass dieser Nico Elvedi wirklich immer wieder diese Szenen hat und gerade jetzt am Ende der Saison verstärkt. Das ist schon bitter. Und ja, du hast gesagt, die Führungsspieler sind es dann leider oft, die Probleme bereiten. Naja, und dann kommt so eine Mannschaft natürlich auch immer wieder aus dem Tritt, und dann kommt eben auch dieses Zittern zustande, weil man eben mit diesen Fehlern, man baut sich dann was auf mit dem gut herausgespielten Tor, dann kommen diese Fehler und dann hat die Mannschaft einfach nicht die mentale Stabilität, weder der Einzelne noch die Mannschaft als Gesamtes. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass eben diese individuellen Fehler immer wieder auch das Gesamtkonstrukt ins Wanken bringen.
Ja, was ist der Ausweg? Das wird eine der großen Fragen dann eben auch sein für die Saisonanalyse. Betrifft das dann eben auch Spieler, von denen man sich trennen muss oder die sich selber vielleicht sogar nahelegen sollten, dann was anderes zu machen? Wobei Nico Elvedi ja diesen Plan halbwegs schon hatte im vergangenen Sommer und es dann mangels potenter und interessanter Interessenten nicht geklappt hat. Ja, wie hast du das Spiel dann so in der zweiten Halbzeit wahrgenommen? Borussia konnte ja ganz lange auch einfach dann zufrieden sein mit dem Punkt, weil, naja, jeder komplett verlorene Punkt wäre dann halt noch schlimmer, und unterm Strich wissen wir jetzt ja auch, ne, mühsam ernähren sich die Fohlen mit ihren drei Unentschieden, das hat dann gereicht, aber man hatte ja schon den Eindruck, wenn jetzt hier Frankfurt ein Tor schießt, dann ist es ja allein schon so ein großer Kipppunkt wieder für die Stimmung. Und unterm Strich ist dieses 1-1 ja einfach wieder mal eine Verhinderung dessen. Also man hat irgendwas Schlimmeres damit verhindert, ist damit durchgekommen. Aber viel mehr kann man der Mannschaft, dem Club ja jetzt nicht attestieren.
Ja, ich meine, da ist einfach diese gesamte Saison ist einfach, wie sie ist. Das muss man jetzt mal sagen. Und wahrscheinlich konnte man jetzt auch nicht erwarten, dass es am Ende sich noch rausreißt. Wir hatten das ja wirklich vor einigen Wochen mal gehofft, dass in der Endphase vielleicht einfach mal so ein Durchbruch gelingt und die Mannschaft wieder zu sich findet. Ist nicht passiert. Und so ist dann eben das Abwenden der Schlimmsten wahrscheinlich das Beste, was noch möglich war, dass da eben nicht wirklich ganz, ganz große Probleme entstanden sind, dass man zum Beispiel auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist, wie jetzt Union Berlin, beziehungsweise auf den Relegationsplatz. Und dann eben die Nervenflatterei, die man ja nun fast in jedem Spiel beim Heimspiel gegen Union Berlin hat, Seoane das ganz klar rausgestellt, auch jetzt gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit, waren es, wenn dann eher überhaupt die Frankfurter, die noch irgendwas nach vorne gebracht haben. Ja, und das ist ein Merkmal von Borussia in der Saison und das ist auch einer der Punkte, ich habe das so ein bisschen mal aufgezählt, woran Seoane arbeiten muss und gerade diese mentale Stabilität, verbunden mit einer anderen Siegermentalität. Das war das 13. Unentschieden dieser Saison. Das sind ja Dinge, die sich irgendwo die Hand geben. Wenn ich diese Mentalität habe, unbedingt gewinnen zu wollen, dann gehe ich vielleicht auch anders in Situationen rein und verhindere dann auch manche Situationen. Aber ich glaube tatsächlich, du hast es angesprochen, dass dafür auch der ein oder andere Spieler möglicherweise, beziehungsweise der Club, beziehungsweise der Trainer, darüber nachdenken müssen, welche Spieler sind denn wirklich jetzt dazu bereit, in der nächsten Saison da ein ganz anderes Bild abzugeben.
Ja, wenn wir mal so die positiven Erscheinungen durchgehen, dann haben wir natürlich Robin Hack, super, total über dem, was man von ihm erwarten musste und konnte, aber ja auch ein bisschen mit der Gefahr verbunden, dass dieses heiße Füßchen dann auch irgendwann erkaltet und dann vieles etwas schwerer vom Fuß geht, also auch keiner, der so eine Mannschaft alleine trägt, geschweige denn, also mit irgendwie noch Hilfe von zwei Leuten, Rocco Reitz, ja, in der Rückrunde teilweise auch etwas überspielt, zwischendurch war er ja auch mal raus, weil er angeschlagen war und das war die Zeit, als der in der Florian Neuhaus spielte, man erinnert sich vielleicht noch dran, die gab es sogar und ja im Tor Moritz Nikolas, der jetzt schon gar nicht mehr gespielt hat, weil eben Jonas Omlin wieder fit war, also das sind ja so die drei, die etwas herausragen, plus vielleicht noch Franck Honorat, den man da mit reinnehmen müsste, der aber, das hat man, finde ich, auch wieder gesehen auf dieser Position, ich bleib dabei, ein wenig verschenkt ist, weil er einfach so viel Defensivarbeit leisten muss, weil er das nicht kann, weil die Wege nach vorne zu weit sind, also in meinen Augen dann auch noch der Stärken beraubt. Ja, und der Rest ist ja wirklich, hat sich durchgeschleppt, hat in vielen Fällen alles probiert, was möglich ist. Das zum Beispiel würde ich ja Julian Weigel nie absprechen, aber es hat dann allzu oft nicht gereicht und womöglich muss man das mit den fehlenden Siegen sogar so umdeuten. Ja, viele Führungen vergeben, viele Unentschieden, aber gerade wenn man jetzt dieses 1-1 gegen Frankfurt nimmt, ne, 0,4 zu 1,6 Expected Goals, dann hätte ja der Gegner auf jeden Fall den Sieg mehr verdient gehabt als Borussia, die am Ende gerade mal 6 Torschüsse abgegeben hat, zwischendurch immer mal wieder 25 Minuten keinen. Also ein Punkt, mit dem man ja irgendwie sogar noch zufrieden sein muss aufgrund des Spielverlaufs. Davon gab es einige Spiele in Mainz, in Heidenheim. Ja, und so hat man dann am Ende jetzt diese Bilanz da stehen, 34 Punkte aus 33 Spielen. Und durch zwei Tore des ersten FC Köln ab der 88. Minute gegen Union wurde eben verhindert, dass es nur 2 Punkte sind auf den Relegationsplatz. Borussia wäre, weil Mainz 3-0 gegen Dortmund gewonnen hat, noch nicht gerettet gewesen. Ja, alles konjunktiv und klar, irgendwann ist man dann gerettet. Aber naja, dieses aus eigener Kraft und Stärke, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Das ist eine Rettung, die von anderen auch vollzogen wurde. Ja, 34 Punkte sind jetzt 34 Punkte, aber da hat man sich schon arg durchgewurschtelt jetzt und kann sich richtig glücklich schätzen, dass man dieses Szenario für den letzten Spieltag abgewendet hat.
Ja, definitiv. Ich hatte das im Vorfeld mal geschrieben, eine Fremdrettung, wenn man so diese Rettung mal durchgeht, die Last-Minute-Rettung, die Relegationsrettung, die Wahnsinnsrettung in Wolfsburg und so weiter, dann war es jetzt eine Fremdrettung, weil viel doch von anderen beigetragen wurde. Klar, die Gladbacher haben ihre Punkte geholt, das ist so. Es gab auch Unentschieden, bei denen die Gladbacher in Bremen zum Beispiel hatten sie, meine ich, den höheren Expected Goals-Wert. Also bei Unentschieden ist halt immer einer, hätte es eher verdient oder hätte es eher gewonnen, und das wird sich wahrscheinlich am Ende die Waage halten. Aber genau diese Unentschieden sind es ja, die diese Saison auch so unentschieden ausgehen lassen. Wenn man einfach die Hälfte von diesen Spielen gewinnt oder verliert, drei gewinnt, drei verliert, steht man dann am Ende schon besser da. Das ist es einfach. Und ich glaube, da muss man vielleicht nächste Saison schauen, dass man mehr, ja, Hopp oder Top hört sich ein bisschen übertrieben an, aber dass man einfach mehr auf Sieg spielt und nicht nur nicht verlieren, sondern einfach mehr gewinnen will. Also diese Attitüde im Team einfach mal ändern. Und da sind einige Herren, die du auch gerade schon erwähnt hast, die, sofern sie dann eben nicht vielleicht einen Wechselwunsch haben, also ich könnte mir das bei Nico Elvedi gut vorstellen, dass er dann den nächsten Versuch startet, vielleicht in der Premier League irgendwo Fuß zu fassen. Er hat ja die Europameisterschaft, kann sich da vielleicht nochmal präsentieren. Man weiß ja nicht, was mit Manu Kone wird. Man weiß nicht, wie die Zukunft von Christoph Kramer aussieht, der in dieser Saison nur eine Randrolle gespielt hat und auch oft angeschlagen gefehlt hat. Man muss schauen, was dann, klar, Wöber, Jordan werden wahrscheinlich nicht mehr da sein. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da das große Geld investiert wird. Also wird da schon auch wieder einiges sich verändern in der Mannschaft. Und da ist wirklich jetzt angesagt, dass sich ein paar Spieler von denen, die jetzt auch Verantwortungsspieler sind, man muss schauen auch, was mit Neuhaus wird, wie es da weitergeht mit ihm und Ceoane. Aber Spieler, die in der Verantwortung sind, wie Weigl, wie auch Itakura, wie auch Marvin Friedrich, der zuletzt ja auch eher eine positivere Erscheinung war, weil er einfach sicher gespielt hat. Solche Spieler müssen halt jetzt mal in die Bresche springen und dann auch mal klar mit dem Trainer zusammen, der mit seinem Trainerteam dann einfach einen Weg festlegen, wie das eben nächste Saison anders laufen kann. Also das Ärgerlichste an dieser Saison ist ja vor allem, also einerseits, dass sich so weit nach unten gereicht hat, aber dass es wahrscheinlich noch nie so einfach war, nach Europa zu kommen. Frankfurt wird da oben mit unter 50 Punkten einziehen und das müsste Gladbach hätte eigentlich auch zugetraut werden müssen. Und das ist das Ärgerliche, was dazukommt, dass man einfach so viel verschenkt hat, dass man in riesige Probleme gekommen ist und die Chance, die sich geboten hat, einfach hat liegen lassen.
Du hast gesagt, die Saison ist unentschieden. Ich verstehe, was du meinst, natürlich mit diesem Faktor, man schaut, mit wie viel weniger so viel mehr drin gewesen wäre, aber sie ist ja in vielen Belangen auch wirklich entschieden schlecht, die Saison. Einfach historisch eingeordnet. Wir kennen alle diese Spielzeiten, wo Borussia wirklich kein gutes Bild abgegeben hat, wo man einfach nur froh sein konnte, die Klasse zu halten. Ne? Du hast schon ein paar davon angesprochen, dann hat man auch so Spielzeiten 2004, 2005 unter Horst Köppel dann am Ende mit so ein paar 0-0s und einem ganz wichtigen Sieg gegen Stuttgart die nötigen Punkte geholt, 15. geworden. Das könnte ja auch noch passieren, dass Borussia wirklich auf Platz 15 abschließt. Jetzt ist die Ausbeute nach 33 Spieltagen die viertschlechteste in Borussias Bundesliga-Geschichte. Nur die beiden Abstiegsjahre und dieses Jahr 2008, 2009, als man am Ende unter Hans Meyer 31 Punkte hatte, sind noch drunter. Man hat, nur 5 Heimsiege. Ich glaube, diese Heimsaison ist auch eine der schlechtesten seit ganz langer Zeit. Auswärts wieder nur 2 Siege bislang. Klar, ein Dritter könnte noch dazukommen, aber es fehlt einem ja da auch der Glaube, dass das noch passiert am letzten Spieltag. Man hat jetzt wieder die ganze Saison nicht 2 Spiele in Folge gewonnen. Man hat so viele Gegentore bekommen. Man hat viele geschossen. Immerhin, Gott sei Dank, muss man sagen. Ohne diese Effizienz wäre es wahrscheinlich übel ausgegangen für Borussia. Aber es gibt ja so wenig, ne, woran man sich jetzt klammern kann. Ich habe diese positiven Erscheinungen, die es ja auch unstrittig sind, genannt. Aber das ist ja wenig, worauf man dann die nächste Saison aufbauen kann. Was würdest du denn sagen, ist denn wirklich da an Struktur, an Personal, wo man sagen kann, okay, das ist die sehr gesunde Basis, auf die jetzt aufgebaut werden kann für eine nächste Saison, in der es mehr Punkte gibt, weil noch mal weniger, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen.
Ja gut, man kann jetzt natürlich die düstersten Szenarien ausmalen, oder man muss einfach mal davon ausgehen, oder genauso gut glaube ich, dass tatsächlich ein bisschen Potenzial ja auch noch brach liegt im Kader. Also da ist zum Beispiel ein Rocco Reitz, ein Hack, die beide sich jetzt sehr gut präsentiert haben. Und man muss ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie jetzt schlechter werden. Rocco Reitz wird erwachsener, er hat Erfahrungen gemacht. Er hat sicherlich auch teilweise zu viel gewollt, wird in der nächsten Saison möglicherweise dann nochmal eine dominantere Rolle spielen können. Man hat auf der Torhüter-Position gemerkt, dass man da auf jeden Fall top aufgestellt ist, also top im Sinne von zwei wirklich guten Torhütern hat, wo es fast egal ist, welcher der beiden im Tor steht. Das kann man natürlich auch kritisch hinterfragen. In den Jahren vorher waren mit Ter Stegen und Sommer natürlich zwei absolute Spitzenklasse-Torhüter da, aber da ist Gladbach einfach gut aufgestellt, also mit Omlin und Nikolas. So, dann hat man gesehen, dass eine gewisse Flexibilität in den Systemen da ist. Da bin ich der Meinung, müsste man sich vielleicht etwas mehr festlegen als Gerardo Seoane, sich auf ein System festlegen, um der Mannschaft mit klareren Abläufen zu helfen. Ich glaube auch, dass ein Thomas Cuanciara noch einer ist, der, wenn er dann gesünder bleibt, also in dieser Saison tatsächlich noch ein bisschen was rausholen kann aus sich. Naja, und der Julian Weigel ist ja so ein, ich sag mal, das ist ja so ein, ja, der polarisiert halt, ne? Es gibt halt Leute, die sein Spiel einfach überhaupt nicht mögen und dann auch natürlich vor allem das sehen, was er schlecht macht. Und er hat viel schlecht gemacht. Er hat einfach, finde ich, zu wenig Präsenz auf dem Spielfeld gezeigt. Er ist immer noch dabei, sich als Führungsspieler aufzubauen und zu finden. Da ist Potenzial, was definitiv noch brach liegt, und auch da muss Weigel nachlegen, wenn er diese Rolle dann wirklich übernehmen will. Und ja, über Florian Neuhaus müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Da haben wir schon oft getan, dass da einfach viel zu wenig gekommen ist von einem Spieler dieser Qualität. Da muss man eben überlegen, macht das noch Sinn mit ihm und Gladbach? Aber wenn es Sinn macht, dann ist das natürlich ein Riesenpotenzial, was da ist. Und ja, es gibt ja dann tatsächlich auch die Möglichkeit, wer weiß, was dann mit Kone passiert, wenn er transferiert wird, dann wird da was sein. Der erste Transfer steht ja auch schon fest. Philipp Sander von Kiel kommt, hat es verkündet, die Borussen noch nicht, aber er hat es halt gesagt und wird dann eben kommen. Glaube ich, wenn man jetzt das mit Takma sieht, eine positive Geschichte. Also das sind Ansätze natürlich da, und ich glaube, dass auch Gerardo Seoane, der Verein steht ja zum Trainer, das hat sich bis jetzt noch nicht geändert. Wir warten natürlich die Generalanalyse ab. Es hat sich in den letzten Jahren ja oft gezeigt, dass die nochmal was anderes zutage bringen kann. Gehen aber erstmal davon aus, dass Seoane Trainer bleibt, und der hat ja auch noch Luft nach oben. Also ich glaube, dass da einfach viele Dinge, die jetzt, er hat gesagt, ich kenne die Mannschaft jetzt, wir kennen uns, und da erwarte ich dann schon, dass da jetzt eine ganz andere Geschichte entsteht.
Ja, ich halte diese Basis für sehr, sehr dünn, gerade weil ich das bei Hack und Reitz, Achtung, ausgereizt auch sehe. Also sagt nicht, dass die auf jeden Fall schlechter werden, aber es wird nicht der Rest ja besser, wenn die Niveau halten, sondern es müssen ja all die anderen, die du jetzt auch gerade durchgegangen bist, einfach mehr bringen. Es gäbe ja auch einen Fußball, in dem ich sage, da ist Julian Weigel der Richtige, aber ich sehe diesen Fußball nicht und glaube gerade nicht, dass er kommt. Gerardo Seoane hat auch, das war glaube ich vor dem Spiel auf der PK gesagt, ja, da ist dann auch dann bald mal die Zeit da, um über den Fußball zu reden, den Borussia Mönchengladbach spielen soll. Da war ich schon etwas überrascht, weil ich ja verstehe, dass man, wie er das gesagt hat, sehr resultatorientiert jetzt agiert hat, aber man hat ja jetzt ja ein Jahr Zeit, zumindest sich Gedanken zu machen, wo es denn hingehen soll. Wir haben das auch immer wieder gefragt, den Trainer, wir haben das Roland Wirkus gefragt, da kam sehr wenig, wirklich, was man so greifen konnte, außer fußballorientiert und so weiter und irgendwie aktiv und gute Mentalität, aber das ist ja alles nichts Handfestes, das einem das Gefühl gibt, okay, da ist der klare Plan, wo das hingehen soll. Okay, wenn man den jetzt erst erarbeitet, mag das so sein, aber was hat man denn jetzt, also wovon ist man denn ausgegangen jetzt ein Jahr? Also das ist ja eben genau das, was mich zweifeln lässt, dass da eine gesunde Basis dafür da ist. Man hat in meinen Augen komplett auch wieder ein Jahr verloren. Also man ist ja in keiner Weise vorangekommen. Man hat noch mehr Personal verloren. Jetzt de facto Qualität auf dem Papier wird man wahrscheinlich auch noch mehr verlieren. Ja, man kann natürlich noch mehr Robin Hacks holen und die können funktionieren, aber all das muss ja schon irgendwann mal in eine Struktur gegossen werden. Gebt ihr recht, ein konkretes System, ein Ansatz, bestimmte Prinzipien werden auch sehr wichtig. Aber das ist ja ein von allem etwas wenig, woran man sich klammern kann. Und also mir würde das Sorgen bereiten, wenn man sagt, ja, wir müssen nur an ein paar Stellschrauben drehen und dann wird das schon wieder, die Basis ist gesund. Ich sehe das nicht. Ich sehe wirklich, wenn das so jetzt weitergeht und auch nicht alle Transfers, die da kommen, mega zünden, dann geht es von Anfang an ab dem ersten Spieltag darum, nur irgendwie Punkte zu sammeln, um auch noch ein Jahr in der Bundesliga zu bleiben. Dann kann man in meinen Augen wenig formulieren, was darüber hinausgeht.
Klar, wenn nichts funktioniert, brauchen wir nicht drüber reden. Dann,
nicht nur, wenn nichts funktioniert, wenn nicht alles mega funktioniert. So, das ist ja ein Unterschied.
Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, also dass diese Saison erstmal kein Mutmacher ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube tatsächlich, dass die Saison davor eigentlich ein größeres Problem ist, als man denkt, weil man als Borussia Mönchengladbach da einfach etwas versucht hat, was völlig gefloppt hat, eben wieder zurückzukehren zu diesem, ja, man muss ja fast schon sagen, antiquierteren Ballbesitzfußball, der heutzutage ja gar kein Erfolgsmodell mehr ist, außer an manchen Stellen vielleicht, aber selten auf dem Niveau, auf dem Borussia dann noch spielt. Und
St. Pauli, Stuttgart zum Beispiel dieses Jahr.
Das ist ja, aber schon. Ich glaube nicht, dass die diesen Ballbesitzfußball des letzten Jahres in Gladbach spielen. Also die haben, glaube ich, schon andere Elemente drin, als den Ball zirkulieren zu lassen, zumindest die Stuttgarter. Und ich glaube, da gehört doch etwas mehr dazu, als nur den Ball. Also ich sag ja, etwas
ja, nicht nur, Ansatz. Aber immerhin. Also
ja, natürlich.
Das ist ja kein Umschaltfußball, den der VfB Stuttgart da komplett spielt oder Pressing, wie man das nennen will.
Ja, aber es gibt auch Pressing-Elemente und ich glaube, dass vor allem Geschwindigkeit eine Rolle spielt und genau diese Dinge waren ja letztes Jahr nicht angesagt. Also ich glaube, dieses Jahr hat dann viel zurückgeworfen und da hat man dieses Jahr natürlich gar keinen, also jetzt in der vergangenen Saison, keinen Schritt nach vorn getan. Und nochmal, ne, dass die Saison keine ist, auf der man jetzt in Euphorie verfällt, das ist auch klar. Aber gut, Gladbach ist jetzt nun mal Erstligist und wird wahrscheinlich auch nicht die Lizenz entzogen bekommen. Und die Frage ist ja, was muss man ändern? Und die Frage muss man sich halt stellen. Wie gesagt, also man kann als Borussia Mönchengladbach jetzt auch nicht hingehen und sagen, oh je, jetzt haben wir zwei, drei Sachen, die nicht funktioniert waren. Der Chwancharah war einmal zu viel krank und keine Ahnung, der Omlin hatte die Schulter kaputt. Das ist zu wenig. Also da muss man jetzt wirklich wieder einmal, das ist halt in den letzten Jahren offenbar das Standardprinzip, jeden Stein umdrehen. Und deswegen dieses Großreinemachen, von dem ich eben gesprochen habe, muss, finde ich, vor allem in der Mannschaft ansetzen, um den Spirit in der Mannschaft zu verändern. Ich glaube, ich habe das an dieser Stelle auch schon mal gesagt. Wenn Erfolg wieder das Prinzip sein soll, muss ein anderer Spirit in die Mannschaft und wahrscheinlich auch in den gesamten Club. Und daran muss man arbeiten, indem man aber auch klare Personalentscheidungen trifft, auf allen Ebenen im Grunde genommen, vor allem aber auch in der Mannschaft. Jetzt hören ja Toni Janschke und Patrick Herrmann nach dieser Saison auf. Aber Spieler wie sie sind natürlich nicht das Problem. Die haben ja immerhin noch eine gewisse Mentalität verkörpert. Aber ich glaube, Sioane, wie gesagt, wenn er jetzt da in die zweite Saison geht, muss ganz klar schauen, was will ich für einen Fußball spielen und welche Spieler brauche ich dafür? Und dann auch ganz klar sagen, im Verein, diese Spieler kann ich dafür nicht gebrauchen. Und ich glaube, man ist jetzt an dem Punkt, in dem man im Grunde war, als Adi Hütter noch Trainer war, wo es eben wirklich darum ging, die Mannschaft richtig umzukrempeln.
Ja, und dementsprechend hat man inklusive einer von dir beschriebenen 180-Grad-Wende stilistisch 2 Jahre eigentlich verloren. Also auch da war ja schon klar, dass dieser Umbruch irgendwann groß ausfallen muss. Man hat auch in der Zeit keine großen Transfererlöse. Also groß ist für mich alles mit einer 2 vorne mit ja mehr als 15. Man hat zum Glück diese 15 Millionen für Jordan Bayer bekommen. Klar, dann gab es Embolo, dann gab es Hofmann, aber das sind ja im großen Business, kann man bei Borussia so nicht nennen, aber Kleckerbeträge. Deswegen ist man jetzt auf einem Niveau, dass man natürlich in diesem Bereich Robin Hack, Philipp Sander schauen muss, dass man da sehr clever denken muss und erstmal keine große Sprünge macht. Trotzdem hat man dann so 10,5 Millionen in Thomas Chwancharah investiert. Das kann sich noch auszahlen. Ich hoffe sehr, dass es das tut, dass dieses Potenzial sich dann entfaltet. Aber das war für den Preis natürlich wirklich primär aufgrund seiner Verletzung auch wieder ein verlorenes Jahr. Ja, also ich hoffe, dass auch Sioane dann in der Lage ist und willens ist, diesen fußballerischen Plan so klar zu formulieren und umzusetzen. In der Pflicht wird er sein, weil wir haben diesen Pragmatismus gelobt. Ich habe ihn immer unter der Voraussetzung gelobt, bis Ende des Jahres 2023, dass dann schon was draufkommt, dass sich dann etwas entwickelt und entwickelt wird. Das ist gar nicht passiert. Wir reden jetzt über 20 Bundesligaspiele mit 3 Siegen. Das ist sehr, sehr dünn. Farke und Hütter sind ja dann, ne, das war das Wort immer, in der Zeit stabile Saison. Die sind wirklich stabil aus den Saisons gegangen, was die Punkte angeht zumindest. Das ist jetzt gar nicht so. Vorletzter der Rückrundentabelle, also viele, viele Dinge, die wirklich dünn sind. Und ja, da muss wirklich ein Ruck durch Borussia gehen.
Ja, Borussia war dünn und muss wieder dicker werden. Sagen wir es mal ganz einfach so. Ja, absolut richtig. Also, und das mit dem Ruck ist im Grunde das, was ich eben gesagt habe. Es muss eine andere Einstellung da sein. Und das muss der Maßstab sein für alles. Für jede Personalentscheidung auf jeder Ebene muss ganz klar gesagt werden, es geht um den Erfolg von Borussia Mönchengladbach. Und der Erfolg kann nicht sein, sich am 33. Spieltag mit einem 1:1 gegen Frankfurt so eben ins Ziel zu retten, mit Hilfe des 1. FC Köln, was ja die Skurrilität dieser Saison dann nochmal komplett unterstreicht. Also das kommt ja auch dazu. Also wenn man die ganze Bundesliga mal sieht, du hast die schlechten Statistiken von Borussia angesprochen, aber diese ganze Bundesliga-Saison, also wenn man Gladbach etwas zugutehalten will in dieser Mangelgeschichte, dann ist es ja, dass tatsächlich alle anderen genauso schlecht spielen und sogar die Mannschaften über Borussia auch mit seltsamen Saisons irgendwie daherkommen. Nimm mal die Frankfurter, die sind ja auch nicht zufrieden. Aber das entschuldigt natürlich nicht, dass Borussia Mönchengladbach ganz einfach nicht in der Lage war, mehr als 7 Spiele zu gewinnen, mehr als 5 Heimspiele zu gewinnen, zu Hause überhaupt eine Macht zu sein. Das ist ja die Basis für alles. Das muss also auch ein ganz wichtiger Faktor. Gladbach muss zu Hause wieder jemand werden, vor dem Gegner Angst haben und nicht, wo Gegner hinkommen und sagen, jo, da können wir uns mal ein paar Pünktchen mitnehmen. Und wenn es dann nur einer ist, ist auch gut. Da muss ein ganz anderer Spirit rein. Und diese Basis, das muss zu Hause gelegt werden. Der Borussia-Park muss wieder eine Festung werden. Das sind alles natürlich Plattitüden des Fußballs. Aber im Grunde genommen, Führungen müssen besser verwaltet werden, die Heimstärke muss wieder kommen und du brauchst eine gewisse, ja, wie es Johann immer sagt, Leadership. Und Yannick, du hast recht, da tun sich gerade die Leader schwer mit dem Schippen oder mit dem Leadershippen, wie auch
ja,
immer.
Da hat man ja einen Leader in der U23, der jetzt Rekordspieler ist, der U23, Michel Lieder.
Genau.
Aber der wird sich rausreißen. Der ist die U23-Legende, auch mit über 23. Ja, das ist, Christoph Kramer sagte vor gut 2 Jahren, 1000 Baustellen bei Borussia. Egal, was man anspricht, alles ist legitim und richtig. Und ja, wie viele sind es jetzt? 997.
Wir haben Großbaustelle heute geschrieben, also da kann man sich die Zahl dann dazu denken. Also
ist Borussia
reichlich.
Ja, und wahrscheinlich dann auch so viel Verzug wie bei Stuttgart 21 bei Borussia auf der Großbaustelle. Ja, aber ein bisschen der Unterschied ist halt, wir reden immer über Fatalismus und alles, ne, in Grund und Boden reden. Jetzt hat dieser Fatalismus halt etwas mehr Nährboden als sonst. Ne? Also man muss nicht nur das düsterste Szenario malen und nur wenn das Eintritt, dann passiert das. Und ja, die Schwäche der anderen ist ja auch nichts, auf was man sich dauerhaft verlassen sollte. Früher hieß es, da sein, wenn die anderen schwächeln. Jetzt ist es, die anderen schwächeln, Borussia ist auch nicht da. Ja, deswegen ist das jetzt schon ein bisschen so, ja, Zeiten, die lange her sind. Die Saison ist jetzt nach 33 Spielen sogar schwächer als die Relegationssaison. Man müsste schon gewinnen in Stuttgart, damit man da noch mehr Punkte holt. Seoane ist der Trainer mit der schlechtesten Saisonbilanz, der wirklich mal 34 Spiele durchgecoacht hat. Alle anderen, da gab es Trainerwechsel. Hat interessanterweise aber Hennes Weisweiler abgelöst. Der hat umgerechnet 38 Punkte in Borussias erstem Bundesliga-Jahr geholt. Gut, ob jetzt dann diese Erfolgsgeschichte daraus wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber bleibt dabei, der Ruck muss durch Borussia gehen. Es muss einige Antworten auf sehr drängende Fragen geben und kann eigentlich nicht nach dem Prinzip laufen, ja, hier und da ein bisschen an Stellschrauben drehen und dann wird das schon. Sonst ist hier ganz, ganz große Gefahr in Verzug.
Ja, definitiv. Und deswegen sollte man diese Saison auch genauso nehmen, wie sie ist, nämlich eine definieren als eine Saison, in der Gladbach fast abgestiegen ist. Einfach um sich klar zu machen, wie schwierig die Situation ist und dass man aber ganz schnell hier einen Ruck reinkriegen muss, alles durchruckeln muss, um das Ganze wieder ins rechte Licht zu rücken und wieder vor allem ins richtige Fahrwasser zu kommen, weil viel Polster nach unten gibt's nicht. Also ein Tor für Frankfurt mehr und Gladbach wäre wirklich bis zum letzten Spieltag und dann beim VfB Stuttgart, einer der Mannschaft der Stunde oder der Zweitmannschaft der Stunde nach Leverkusen, dann hätte man hier aber richtig kalte Füße bekommen. Und genau das müssen sich die Verantwortlichen im Borussia Park auch nehmen. Wirklich auf die Tabelle schauen und die Tabelle so lesen, wie sie ist, dass es eben sehr, sehr eng ist und sehr, sehr eng gewesen ist. Und dass man vor allem auch aufgrund der Gesamtsituation keine noch größeren Probleme bekommen hat. Also im Grunde genommen sagen muss, wir fangen hier an und wirklich jeden Stein umdrehen und sei es hinten die große Raute hinter der Nordkurve, da wirklich alles durchgucken und klar, man muss immer sagen, Schlüsse ziehen und daraus das Beste machen, aber da muss man jetzt erstmal von ausgehen. Ich bin gespannt, was für Transfers kommen. Wir haben über Transfers kurz gesprochen. Wie gesagt, der Sander ist schon geholt und natürlich kann es nicht nur mit Sanders und Rückkehrern, möglicherweise in Oskar Fraulo gehen, sondern es muss auch wirklich schon der ein oder andere kommen, wo man sagt, über Kevin Stöger wird gesprochen, der dann aber wirklich auch jemand ist, der der Mannschaft vielleicht auch ein neues Gesicht gibt. Die Kollegin Anna Gobrecht hatte mal geschrieben über den Kamada. Ja, sowas in der Art muss auch her. Einer, der der Mannschaft wirklich ein Licht, ein Gesicht gibt, ein Leitfaden ist und die anderen mal mitreißt. Und das vielleicht dann auch für die Fans ein Zeichen ist, ja, die Gladbacher haben wieder was vor. Für die Fans, aber auch für die Konkurrenz.
Ja, Kamada, der sich so schon wieder anders entschieden haben soll, wo Borussia auch zumindest öffentlich sehr klar gemacht hat, dass das finanziell trotz der Ablösefreiheit nicht zu stemmen wäre. Ja, mal schauen, welche Brötchen dann auf dem Transfermarkt gebacken werden. Wahrscheinlich reden wir nächste Woche mal etwas ausführlicher über die Kaderplanung und werden das ja dann ohnehin im Sommer viel tun. Bleibt ja nicht aus bei dem, was da ansteht. Ja, es hätte sogar keinen großen Unterschied gemacht, wenn Frankfurt noch ein Tor gemacht hätte, dann hätte es sogar auch gereicht wegen der Tordifferenz. Aber ja, in Köln wurden dann die Dinge geregelt, Gladbach gegenüber, ab der 88. Und so, es war rückblickend ja clever, dass Borussia nur einen Punkt in den Derbys geholt hat, weil nur deshalb ging es für Köln noch um etwas. Jetzt haben wir auch die Antwort für die schwache Derby-Bilanz. Das war alles Teil einer großen
Taktik.
Strategie. Ja, und dann war es nach dem Abpfiff, ich fand ein bisschen skurril fast schon, weil so gar nicht mal so klar dann kommuniziert wurde, Borussia hat es geschafft, kann nicht mehr absteigen, wie auch immer man das formuliert. Auf der Homepage stand, die letzten Zweifel ausgeräumt. Ja gut, so kann man es auch nennen. Da wurde das Köln-Ergebnis eingeblendet, aber so, es war so, na, merkt ihr? Es reicht so. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das auf dem Schirm hatten. Es ging irgendwie auch kein so wahrnehmbares Raunen durchs Stadion, als sich das Kölner Ergebnis verbreitete. Und so stand dann keine Klassenerhalt-Feierlichkeit im Vordergrund, sondern Abschiedsfeierlichkeiten. Toni Janschke und Patrick Herrmann haben tatsächlich beide sogar noch gespielt. Toni Janschke wurde allein gebraucht, weil Nico Elvedi dann angeschlagen war. Er ist nochmal reingekommen. Patrick Herrmann hatte auch nochmal eine Offensivaktion. Und so, muss man sagen, gehen ja wirklich zwei Karrieren in Gladbach zu Ende. Ein Spiel haben sie noch, aber im Borussia-Park sind sie schon zu Ende gegangen, die in vielerlei Hinsicht speziell waren, weil beide aus der eigenen Jugend, was sie dann von einem Lars Stindl unterscheidet. Beide haben noch die Relegation mitgemacht, was sie von allen anderen im Kader unterscheidet. Also die letzten beiden dieser Generation hören jetzt auch auf. Und da muss man sagen, da waren diese Feierlichkeiten, diese Würdigungen schon absolut angemessen. Denn das sind zwei Borussen, an die man sich lange erinnern wird, immer erinnern wird und die, Carsten, ja auch noch beide im Verein bleiben.
Genau, und das ist auch gut so. Toni Janschke wird ja im Nachwuchsbereich als Trainer einsteigen, um dort einerseits eben in der Talentförderung mitzuhelfen, also da, wo er selbst entstanden ist, in Anführungsstrichen. Und Patrick Herrmann wird quasi im Marketingbereich angedockt sein, soll Botschafter für den Club werden. Auch da finde ich passend. Patrick Herrmann ist ja eine sehr positive Symbolfigur für die vergangenen Jahre und vor allem einer, der ja sich immer als absoluter Borusse hingestellt hat. Er hat auch bei den Fans noch etwas mehr Credits bekommen als Toni Janschke, der ja auch als Typ etwas distanzierter ist. Thomas Grohlke und du, ihr habt ja ein schönes Interview mit ihm geführt, wo so dieser Toni Janschke ja komplett rauskam, nicht diese Emotionalität von Patrick Herrmann hat, der auch eigentlich den ganzen Tag geheult hat, wie er zugegeben hat.
Ja, wirklich, also anscheinend wirklich, schon ab dem Frühstück.
Ja, er hat das wirklich gesagt, also er wäre aufgestanden und dann hätte er schon Tränen in den Augen gehabt und die haben dann beide nochmal in der Kurve gestanden und das ist natürlich genau das, was Patrick Herrmann, er hat das ja auch immer gesagt, ich meine, Patrick Herrmann war der Typ, der bei den Corona-Spielen ins leere Stadion eingelaufen ist und die Kurve gewunken hat, wo dann die Pappkameraden standen. Und das ist so, das ist Patrick Herrmann. Einfach klasse, finde ich. Das hat ihn immer ausgezeichnet. Und diese Nüchternheit, die, wie gesagt, fand ich super in unserem Interview rüberkam, die der Toni Janschke an den Tag legt, dieser Pragmatismus, den er auch als Fußballer gehabt hat, einfach immer das zu tun, was er kann, das hat ihn auch immer ausgezeichnet. Fand ich super, dass Sioane trotz des schwierigen Spielstands dann auch beide noch gebracht hat. Janschke, wie gesagt, für Elvedi und Herrmann dann später in der Offensive. Also das war gut, dass beide das Spiel, ihr letztes Heimspiel nochmal aktiv auf dem Rasen erlebt haben. Ich glaube, das hat beiden extrem viel bedeutet. Wir erinnern uns da beispielsweise an Philipp Dahms und Torben Marx. Sie sind damals von Lucien Favre nicht eingesetzt worden in einem bedeutungslosen Spiel. Und das haben sie eben bis heute nicht vergessen. Also das ist auch immer schon eine sehr, sehr Fingerspitzengefühl-Geschichte. Und die hat Sioane eben möglich gemacht. Und ja, beide haben das genossen. Am Ende hat dann die ganze Mannschaft Patrick Herrmann und Toni Janschke T-Shirts angezogen mit der Nummer 7 und mit der Nummer 24. Also es war einfach ein schönes Bild, was da entstanden ist, und dann war einfach die Aufstiegs- oder beziehungsweise die Abstiegsgeschichte dann im Hintergrund, und ich glaube, das haben beide auch verdient, dass es dann um sie ging. Sie haben es genossen, und das war dann doch ein versöhnlicher Heimabschluss nach einem echt schlechten Spiel.
Ja, und so schließt sich dann irgendwie auch der Kreis, denn eine Borussia in der Lage haben beide kennengelernt zu Beginn ihrer Karriere. Da ging es gegen den Abstieg, da war dann die Relegation die Geburtsstunde von wirklich, wie Janschke dann auch im Interviewband sagte, 10 sehr, sehr erstaunlichen Jahren. Er sagt, so ein Druck wie damals, das hat er wirklich nie mehr gespürt. Das war was ganz anderes, was man sonst kennt als Sportler. Das ist Borussia jetzt erspart geblieben durch die Konstellation, durch die Ergebnisse am 33. Spieltag, dass man da noch zittern muss. Es war ja eh so, wenn man am 33. Spieltag noch nicht abgestiegen war, dann ist es immer gut gegangen in Borussias Karriere, weil die beiden Abstiege dann ja doch sehr sang- und klanglos waren. Und so ist es ein Spiel beim VfB Stuttgart, in dem es um 3 Punkte geht, in dem Borussia noch auf Platz 15 abrutschen kann, in dem Borussia auch noch einen Platz gut machen kann, nach oben. Das wäre für die Fernsehgeldtabelle wichtig und auch vor allen Dingen nicht abzurutschen wäre wichtig. Da geht es noch um einige Millionen und dann geht es auch noch um eine Aufstellung, Carsten. Und der, sage ich mal, würden wir uns jetzt widmen.
Aufstellungstipp.
Ja, ich kann mich schon gar nicht daran erinnern, wen wir ins Tor gestellt haben. Hinten, ich glaube, wir waren auf dem Nikolas-Trip, ne? Der es dann nicht geworden ist. Und nachdem Sioane jetzt auf Omlin gesetzt hat, dürfte das in Stuttgart auch so sein.
Tut mir ein bisschen leid für Moritz Nikolas, weil er ist für mich einer der großen Gewinner dieser Saison. Aber Sioane setzt dann eben auf Omlin, weil er Kapitän ist. Und am Ende torwarttechnisch, glaube ich, tut sich das dann nicht so viel. Aber nochmal, es tut mir echt leid für Moritz Nikolas. Da ziehe ich jetzt auch mal kurz den Hut, den ich nicht auf habe vor ihm. Klasse Saison gespielt und einer der großen Gewinner der Saison. Ich glaube, was ich gut finden würde, wenn es im nächsten Sommer dann wirklich einen richtigen Kampf um die Nummer 1 geben würde, wenn Sioane da nicht von vornherein sagen würde, es sei denn natürlich, einer der beiden wird noch transferiert, man weiß ja nicht, was der Sommer so bringt, vielleicht gibt es ja auch noch nach der EM Angebote für Omlin und warten wir es ab, aber wenn beide da sind, fände ich schon richtig gut, wenn das ein offener Kampf um die Nummer 1 wäre, der auch bis kurz vor dem Beginn der Pflichtspiele dann eben so offen sein soll. Und das hat sich Moritz Nikolas verdient, diesen Respekt. Und aber ich bin bei dir, Omlin wird in Stuttgart spielen und er wird spielen hinter einer Dreierkette. Da sind wir uns, glaube ich, auch sicher, oder?
Ja, das war ja dann auch, wie so zu hören ist, so ein bisschen der Impuls der Mannschaft, dann dem Trainer zu sagen, jetzt, also egal was, irgendwann jetzt doch im Endspurt mal festlegen. Es ist dann die Dreierkette geworden, ob jetzt die Gegentorbilanz in der einen oder anderen Konstellation besser war, ja, weiß nicht, aber hat ihm dann auch ermöglicht, Koitakura auf die 6 zu setzen, weil einfach auch genug Innenverteidiger zur Verfügung standen und ja, Max Wöber, glaube ich, wird dann auch nicht reichen bis zum Wochenende, vielleicht für den Kader, aber der war noch gar nicht im Teamtraining, deswegen die Dreierkette aus, wen haben wir denn? Friedrich, Itakura, Elvedi, ich würde weiterhin dafür plädieren, dann einfach auch Fabio Chiarodia dieses Spiel zu geben. Deswegen also nochmal, mein Wunsch wäre Chiarodia, Itakura, Friedrich, Nico Elvedi dann vielleicht auch einfach mal auf die Bank, aber ich denke, es wird dann so sein wie am Wochenende.
Ja, ich habe tatsächlich auf meinem Zettelchen hier exakt das stehen. Ich finde Fabio Chiarodia, und das wäre auch eins, ich habe das in meiner Analyse auch geschrieben, dass Spieler wie er in der nächsten Saison natürlich auch noch da sind und ein Potenzial darstellen, dass die Mannschaft eben noch in der Hinterhand hat. Und er und auch Shio Fukuda, der Stürmer, der im Moment ja verletzt ist. Darum fände ich es wirklich klasse, wenn Chiarodia jetzt spielen würde, um auch gegen einen künftigen Champions League Teilnehmer einfach seine Klasse dann oder seine Qualität mal testen zu können. Und ich würde auch tatsächlich den Kollegen Elvedi auf die Bank setzen, wirklich mal für zwei Spiele, in der seine Schlafmützigkeit möglicherweise wichtige Punkte gekostet hat. Und das muss dann irgendwann auch eine Konsequenz haben. Ich finde, Marvin Friedrich hat sich zuletzt recht stabil gezeigt. Und ja, Ko Itakura, gut, da kann man jetzt, glaube ich, ist jetzt LVD oder er, haben beide so ihre komischen Szenen. Aber dann ist, glaube ich, Itakura noch der stabilere und bringt dann noch den Speed mit rein. Und ja, ich würde auch sagen, Friedrich, Itakura, Chiarodia. Und jetzt sind wir wahrscheinlich nicht mehr einer Meinung, wenn es um die beiden Außenverteidigerpositionen geht. Und da sage ich jetzt einfach Honorar und Netz.
Ah, okay. Ja, jetzt, also ich war eher auf dem Netztrip und habe ja seine Entwicklung auch zwischenzeitlich sehr gelobt in dieser Saison. Aber jetzt, finde ich, hat Joe Skelly das mindestens mal gegen Frankfurt so ordentlich gemacht, dass er dann auch weiterspielen soll. War eigentlich mit Hack der beste Feldspieler in meinen Augen. Deswegen, ja, sage ich Skelly Honorar.
Du hast recht, Skelly war gut gegen Frankfurt, fand aber auch, dass Netz nach seiner Einwechslung weit besser gespielt hat als in den Wochen vorher, und in meiner Aufstellung muss immer Honorar dabei sein, und da ja jetzt in dieser Konstellation mit der doch mittig zentrierten Offensive er nicht so richtig da vorne einen Platz hat, finde ich eben an dieser Position, ja, soll er sich einspielen, und ich glaube immer noch, dass man von da aus auch als Franck Honorar viel machen kann, auch wenn man defensiv arbeiten muss. Ich bleibe da bei meiner Kostic-These und sage deswegen die beiden, und wie gesagt, Luka Netz hat es verdient, und er ist auch einer, der noch unheimlich viel Potenzial für die nächste Saison. Er hat jetzt viel Lehrgeld bezahlt, finde ich, in dieser Saison als Nummer 1 auf der Seite. Wird sicherlich in der nächsten Saison, und da ist noch einer in der Hinterhand, Lukas Ulrich, ein bisschen mehr Druck kriegen. Vielleicht, unser Kollege Thomas Krulke hat es ja mal geschrieben, wird ja auch noch auf eine, für die Außenverteidigerposition oder die Außenbahn jemand geholt.
Man will es eigentlich hoffen. Also das müsste eigentlich wirklich auf dem Zettel stehen bei Borussia, dass man da ein bisschen Erfahrung reinholt.
Ja, definitiv. Also man hat ja dann auch Stevie Leiner für die rechte Seite. Und man hat dann eben doch gesehen, dass ein Rami Benzebaini dann doch nochmal mit seiner Erfahrung und auch mit seiner Qualität doch mal eine andere Hausnummer noch war. Wie gesagt, Luka Netz war eine schwierige Saison auch für ihn, hat viel gespielt, und ja, in Stuttgart soll er dann halt auch wieder spielen, weil er jetzt, finde ich, zuletzt dann auch Stabilität reingebracht hat, und da ich ja immer Honorar drin haben will, muss der jetzt eben der Skelly drum weichen, so ist das einfach.
So ist das, dann sind wir im zentralen Mittelfeld, und fällt einem, obwohl die Auswahl nicht so schlecht ist, auch nicht so leicht. Klar, Weigel wird wieder spielen. Reiz eigentlich auch, weil ich finde, dass er sich das von den anderen Kandidaten immer noch am meisten verdient hat, auch wenn das nicht mehr so stabil ist, wie es mal war. Und dann, ich weiß bei Manu Kone so richtig nicht, ob er da noch mit 100% bei der Sache und Borussia ist, oder ob da nicht einfach auch, nicht egal wie die Konditionen sind, das ist schon noch wichtig, wie viel man da rausholt, aber ob da nicht auch einfach angesagt ist, dieses Kapitel zu beenden, weil das nicht so richtig eine gemeinsame Zukunft hat. Ja, und dann Florian Neuhaus. Ja, also wenn ich es mir aussuchen darf, dann gerne einfach mal Florian Neuhaus mit Rocco Reitz. Dann will ich ihn auch noch einmal von Beginn an sehen in dieser Saison.
Ja, da bleibe ich bei meinem Kone. Ich glaube ja da auch an das Potenzial. auch das wäre jetzt mal interessant zu sehen, wenn die Borussen dann nicht das Geld kriegen, was sie wollen. Wir hatten das ja mal geschrieben, dass es schon eine 2 vorm Komma sein sollte da und naja gut.
Für den ja und Kollegen, aber noch eine 0 dazwischen.
also 20 Millionen, um das jetzt einmal auszusprechen als Minimum und ob da jetzt jemand kommt, ich weiß gar nicht, ob ein Kone, also nach der Saison von Kone, weiß ich nicht und dann muss man eben gucken. Ich würde es trotzdem gerne mal sehen. Und wichtig wäre auch da, dass eben Gerardo Seoane, der ja nun auch muttersprachlich, also der Französisch kann und somit die Muttersprache von Kone, einfach diesen Spieler so aufzupäppeln, dass er für Gladbach nochmal eine richtig coole Saison spielt und dann im nächsten Jahr einfach auch wieder einen Wertspieler darstellt. Wäre mal interessant zu sehen, ob es dann so kommen wird, muss man abwarten. Aber ich finde, dass er einer der wenigen Spieler ist, der auch gern mal ins Risiko geht, natürlich dadurch auch viele Bälle verliert oder oft Bälle verliert, aber ich bleib dann mal bei Kone und der Neuhaus kommt auf die Bank und Reiz ist für mich im Moment da auch wirklich der gesetzteste. Auch das hat er sich verdient mit einer starken Saison und es hat ja schon was zu bedeuten, wenn man in dieser Konstellation der stabilste Spieler ist.
Das meint alles, sagte mal ein ehemaliger Borussia-Trainer. Bei Kone ist ein bisschen mit der Konstellation, dann ist nächstes Jahr noch ein Jahr, dann weiß jeder, die wollen unbedingt einen ablösefreien Abgang vermeiden. Das würde die Verhandlungsposition auch nicht stärken. Und ja, er wird jetzt 23 und denke ich, sieht sich dann auch irgendwann mal woanders. Er ist ja gekommen zu einem Verein, der noch Champions League spielte, dann war er da, dann spielte man nicht mehr Champions League. Seitdem ist es wirklich sukzessive dann auch punktemäßig nach unten gegangen. Und ja, ich denke, dieses Kapitel hat nicht wirklich eine große Zukunft. Ja, vorne Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Also ja, sagt auch viel aus, dass eigentlich klar ist, dass Robin Hack im Doppelsturm beginnen wird. Und sagt auch wieder was über die Rückrunde, dass nicht so klar ist, dass Alassane Player spielen muss. Der war nämlich mal wieder nicht der alte Player gegen Frankfurt, hat sich da wirklich nicht so entfalten können. Kann das aber auch, glaube ich, besser, wenn er derjenige ist, der jemanden bedient und nicht irgendwie auch selber in die Tiefe gehen muss. Also da Borussia gerettet ist und man die Zukunft ja irgendwie auch gestalten und aufbauen muss, würde ich dann auch gerne mal Hack und Tschwanscherer von Beginn an sehen.
Vorne wie hinten einer Meinung, finde ich eine absolute Pflichtaufstellung, Thomas Tschwanscherer in die Startelf zu packen. Er hat Geschwindigkeit. Ich fand auch, dass er sich jetzt gegen Frankfurt schon deutlich besser verkauft hat, dass er schon auch eine andere Stabilität in manchem Zweikampf gehabt hat. Und ich finde, man muss ihm jede Chance geben, irgendwie noch dieses Tor zu machen. Das hat ja Seoane auch nach dem Spiel gesagt, dass das ihm wichtig ist, dass der Tschwanscherer mit einem guten Gefühl aus dieser für ihn auch sehr enttäuschenden Saison. Ich meine, wir haben beide damals, und da sind wir wieder beim VfB Stuttgart, dieses Testspiel gesehen, wo man ja hätte denken können, dass der Tschwanscherer irgendwie fast schon Torschützenkönig wird. Dreimal getroffen, per Kopf, per Elfmeter, per direktem Freistoß. Keinen davon hat es in dieser Saison gegeben. Gladbach viele Standardtore gemacht, aber keinen direkten Freistoß. Würde man ja auch mal wieder gerne sehen. So, aber Tschwanscherer muss in meinen Augen in Stuttgart spielen, einfach um die Chance zu haben, vielleicht sich mit dem Tor aus der Saison zu verabschieden, wäre auch, glaube ich, für ihn extrem wichtig. Naja, und Robin Hack, das heiße Füßchen abzuhacken, indem man ihm nicht drauf stellt auf den Platz, das wäre fahrlässig. Und Alassane Player, ich verstehe es nicht. Also die letzten beiden Spiele, das war wieder Versteckspiel ohne Ende. Eigentlich ist er der in solchen Spielen einfach auch mal liefern muss, der Tore Vorlagen liefern muss und nix. So, deswegen Bank, genau wie bei Elvedi, Bank. Das ist einfach dann zu wenig und auch da bei Player muss man gucken, ist das wirklich der Spieler, der uns in dieser Saison an der Position da wirklich noch Freude bereiten kann oder guckt man auch, ob da ein Markt ist, ob man vielleicht mal darüber nachdenkt, sich zu trennen, weil einfach, es ist einfach immer wieder das gleiche Spiel. Zu viele Spiele, wo dann dieser nicht vorhandene Player stattfindet. Aber jetzt darf er erstmal auf der Bank sitzen.
Du hast das Thema Freistöße angesprochen. Was glaubst du, wie viele Freistöße Borussia aufs Tor geschossen hat in dieser Saison?
Bekommen hat oder aufs Tor geschossen?
Ja, aufs Tor geschossen. Also wie, ne? Also Freistöße aufs Tor.
Also nee, nur, es werden wahrscheinlich unter 10 sein, würde ich mal schätzen. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber warte, ich bin schlau. Ich habe nämlich hier Die Expected Goals offen. Da habe ich das ja, gestern nicht, nämlich gesehen. So, Direct Free Kick ist das. 4. Das ist sehr viel.
Ja, das steht auch in meiner Liste. Das sind die wenigsten der Bundesliga.
Ja, und ganz ehrlich, ich habe zuletzt, manchmal macht man ja solche komischen Sachen, habe ich mir nochmal das Filmchen von den Toren von Juan Arango angeguckt und dann waren jetzt Kollegen aus der Schweiz da, da haben wir damals über das Spiel in Zürich gesprochen, bei dem 1:1 hat, glaube ich, Horbert Nordweit da den Ball irgendwie aus 300 Metern in den Winkeln geschossen im ruhenden Ball,
Granit Xhaka. Nee, aus damals, dem, das war, glaube ich, aus dem Spiel, aber es war
aus dem Spiel, Granit Xhaka damals, der Freistoß in Villarreal. Ja, und das sind einfach, ich sag jetzt mal blöd, geile Tore. Und Schwanschara hat ja diesen Ball damals, du erinnerst dich, gegen Stuttgart. Es hat, glaube ich, geschüttet wie aus Eimern. Aber er hat den Ball dann einfach mal in den Winkel geschossen. Zack, eiskalt. Und ja, das wären einfach Sachen, das sind alles Dinge, also was Gladbach nicht verlieren sollte, die Eckenqualität, die es in der vergangenen Saison hatte, das ist ja aller Ehren wert, glaube ich, sogar Spitzenwert in der Bundesliga mit 14 Toren nach Ecken. Und ja, klasse, sollte aber dabei bleiben. Gerardo Seoane hat gesagt, Offensive 56 Tore, ja, ist nett, aber wir waren vor allem effektiv. Ich will aber mehr Fußball vorne sehen, mehr Chancen herausspielen. Das hört sich gut an und darum, du hast es gesagt, Zukunft auf dem Platz, Hack und Schwanschara, bitteschön Chancen rausspielen, bitteschön Tore machen und naja, in Stuttgart, ja, sind wir schon beim Tippen jetzt?
Nee, ich bin jetzt noch bei, jetzt ist ja nicht viel, jetzt kann ich auch noch alle 4 Borussen nennen, die einen Freistoß abgegeben haben aufs Tor.
Ja, dann.
Schwanschara, was war das? Das war irgendwo mal in der Schlussphase, war es gegen Mainz oder so, da hat, glaube ich, in die Mauer gehauen, da war irgendwer not amused, Honorar einen, Neuhaus einen und, fast schon überraschend, Julian Weigel. Das sind die 4, ja, die es überhaupt
der verhinderte Elfmeterschütze von Bremen.
Genau, aber das ist ein bisschen wie bei Elfmetern. Da muss man in den Strafraum kommen und um Freistöße aufs Tor schießen zu können, muss man ja in einer gefährlichen Zone auch mal gefoult werden. Das ist hier vielleicht auch so ein Ding. Borussia ja Pässe ins letzte Drittel, auch Abstiegskampf in der Bundesliga, ganz weit hinten. Ballbesitz überhaupt, so wenig, weiß gar nicht, seit Datenaufzeichnung ungefähr, die ich zurückverfolgen konnte. Ja, etwas mehr Fußball. So, und da könnte man ja in der Theorie in Stuttgart mit Anfang bei einer Mannschaft, die sehr viel Fußball gespielt hat in dieser Saison, die aber auch noch Vizemeister werden kann und sicherlich den Anspruch hat, dieses letzte Heimspiel dann sehr würdevoll und gut zu gestalten mit dann 73 Punkten vielleicht am Ende. Wahnsinn. Ja, das bloß ja ein Rekord los, nämlich die beste Saison eines Relegationsüberlebenden. Das ist jetzt der VfB Stuttgart.
Ja, und jetzt können wir tippen. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Das wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich, ne?
Das wird sich, nö, außer dass Union Berlin sich rettet in der Relegation und nächstes Jahr 74 Punkte. So, Tipps.
So, ich sage einfach mal 2-2.
Okay, ich sag 4-0. Für Stuttgart.
Für Stuttgart, ja.
Ja. So, dann rechnen wir nächste Woche ab am Pfingstmontag. Nehmen wir natürlich trotzdem auf. Und ja, ich würde sagen, dann gibt es richtig den Strich unter die Saison. Das ist ja immerhin das Gute. Dieser Klassenerhalt am 33. Spieltag hat die Vorlage gegeben, um jetzt schon ausführlich resümieren zu können. Denn wenn wir ehrlich sind, am Grundresümee dieser Saison kann und wird dieses Spiel nichts mehr ändern. Aber wir sind natürlich trotzdem vor Ort und werden danach dann auch mit den Borussen sprechen. Mit Hanna Gobrecht mache ich mich auf nach Stuttgart. Und wir, Carsten, wir reden, analysieren und machen dann nächste Woche.
Genau, und für diesen Podcast, die zeitliche Vorlage war, glaube ich, Real Madrid gegen Bayern München. 57. Minute sind wir jetzt. Dort die zweite Halbzeit in etwa auch so lang. Und darum packen wir es jetzt und sagen sportverbundenes Vergnügen in Stuttgart. Hoffentlich auch für Gladbach. Und ja, nicht nur zum Feiern dahin fahren, weil ich glaube, in dem Spiel wird sich nochmal zeigen, wie die Gladbacher Mannschaft tatsächlich charakterlich gestrickt ist. Ich sage es jetzt einfach mal, man sollte da nicht 0-4 verlieren. Das würde der Saison nochmal die Krone aufsetzen.
Jetzt haben wir so viel über schlechte Entwicklung geredet. Einmal sei noch erwähnt, die U19 steht im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Durfte sich auch feiern lassen im Borussia-Park. Mittwoch 18:30 Hinspiel gegen Hoffenheim, Rückspiel am Sonntag. In, ja, da nicht Hoffenheim, sondern Zutzenhausen, Hoffenheim. Weiß nicht, wir waren überall schon. Aber jedenfalls großer Erfolg. Können wir auch nächste Woche dann nochmal drüber reden, wenn die Halbfinalspiele vorbei sind. In dem Sinne, schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.